Lob und Dank sei dem Herrn, dass wir es singen, glauben und erleben dürfen, dass Gottes Wort noch heute wahr ist, dass Gott zu allem steht, was er je gesagt, je verheißen hat. Himmel und Erd mag brennen, Hügel und Berge schwinden, doch wer da glaubt, wird finden. Gottes Wort bleibt ewig wahr.
Amen.
Gott kann seinerseits den Bund nicht brechen. Wenn er noch nicht besteht, dann liegt das an uns, nicht an Gott. Er hat einen neuen Bund mit uns gemacht.
Amen.
Auf Golgatha. Und wie wir es schon gehört haben im Einleitungswort, gerade das, was auf Golgatha geschah, ist der Menschheit eine Torheit. Der Weise stellt die Frage, ja warum? Warum die Kreuzigung? Warum das Leiden? Warum das alles? Warum das Blutvergießen? Warum soll gerade darin Heil, Versöhnung und Leben sein? Der ungläubige Mensch stellt mehr Fragen, wie sie ihm beantwortet werden können. Der Gläubige nimmt das, was Gott bestimmt hat, als gegeben an.
Amen.
Und dankt dem Herrn dafür, ohne zu fragen, warum. Würden Sie uns fragen, die wir glauben, könnten wir Ihnen die Antwort geben. Durch die herrliche Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus, unserem Herrn. Ich hörte heute Nachmittag das Zeugnis Bruder Brenhams und er erwähnte darin, dass er plötzlich irgendwo aufgerufen wurde zu sprechen und sollte vor das Mikrofon treten und sagte, er habe noch nie vor einem Mikrofon vorher gestanden und wusste nicht, wie das so recht vor sich gehen sollte. Ihr wisst ja, er ist solch ein Demütiger, ein so einfacher Mensch gewesen, aber ein Mann nach dem Herzen Gottes. Wirklich der größte Dienst, der auf Erden war seit den Tagen des Herrn, ist in unserer Generation geschehen. Darüber gibt es keinen Zweifel. Und wer das debattieren möchte, der suche sich die Schriftgelehrten und die Pharisäer dazu aus, nicht die Gläubigen. Die Gläubigen diskutieren nicht über das, was Gott tut. Die Gläubigen profitieren von dem, was Gott tut. Das ist ein großer Unterschied. Die anderen diskutieren es weg. Und die einen profitieren es an sich heran, in sich hinein und danken Gott von Herzen dafür. Und dazu dürfen auch wir aus Gnaden zählen. Vor kurzem sprach ich irgendwo und die Frage kam, wie viele denn nun den Dienst Bruder Brenhams miterlebt haben. Und ich sagte, ja, ich meine, ich saß etwa unter 16.000 Menschen seiner Zeit und weiß nicht, wie viele davon profitiert haben. Eins kann ich sagen, ich habe davon profitiert. Und seitdem haben zigtausende auf der ganzen Welt davon profitiert. Wir sind dem Herrn auch dafür sehr dankbar, dass mit dem Heimgang Gott nicht heimgegangen ist und mit der Wegnahme eines Gottesmannes das Wort nicht genommen wurde. Im Gegenteil, wie es immer war so ist es auch jetzt geschehen. Der Herr nimmt seine Knechte und seine Boten, wenn ihr Dienst zum Abschluss gekommen ist. Aber das durch sie geoffenbarte und gesprochene Wort ist seinem Volke geblieben. Und das ist unsere Speise geworden. Auch darüber wurde ich gefragt, ob nicht eine Fortsetzung des Dienstes in der gleichen Weise geschehen sollte. Nein, es geht nicht um eine Nachahmung des Dienstes Bruder Branhams. Es geht darum, von der Schrift her zu erkennen, was durch seinen Dienst getan werden sollte, welch eine heilsgeschichtliche Bedeutung dieser prophetische Dienst hatte. Und dann hören wir ihn selber Zeugnis ablegen. Reise nicht mehr als Evangelist, sondern bleibe hier und lagre die Speise ein. Ihr kennt ja alle die Predigten, in denen er darüber und davon gesprochen hat. Unsere Aufgabe ist nicht, seinen Dienst nachzuahmen, sondern das von Gott geoffenbarte Wort zu tragen, bis an die Enden der Erde zu tragen. Denn vorher kann der Herr ja nicht wiederkommen. Erst muss die Zeit erfüllt sein und die Aufgabe, die Gott der Gemeinde am Ende der Tage gestellt hat. Nicht ein Evangelium, sondern das Evangelium vom Reich Gottes muss allen Völkern gepredigt werden. Man hört, wie leichtfertig Evangelisten auch mit der Bibelstelle aus Matthäus 24, Vers 14 umgehen. Die haben irgendein zurechtgemachtes Evangelium und meinen, das sei es schon. Nein, das Evangelium, das zu einem Zeugnis gepredigt werden muss, ist nicht irgendein Evangelium eines Evangelisten, sondern das Evangelium vom Reich Gottes. Das volle Evangelium, das alles beinhaltet und alles mit einschließt, was zum Reiche Gottes gehört. In der Offenbarung wird es ja als das ewig gültige Evangelium verkündigt oder gedeutet oder angesprochen. Das ewig gültige Evangelium muss allen Völkern, allen Sprachen und Nationen verkündigt werden. Und es muss dasselbe Evangelium sein, das unsere Brüder am Anfang gepredigt haben, von dem Paulus sagen konnte, auch wenn ein Engel vom Himmel käme und euch ein anderes Evangelium verkündigen würde, der sei verflucht. Es gibt vielerlei Evangeliums, aber nur ein Evangelium Gottes, nur ein Evangelium Jesu Christi, nur ein volles, wahrhaftiges Evangelium. Und das hat Gott in unseren Tagen auf den Leuchter gestellt. Wie schön, dass wir glauben können, wie die Apostel glaubten, das Gleiche verkündigen dürfen, was sie verkündigt haben, und somit die Möglichkeit der Prüfung haben, ob das, was wir predigen, stimmt. Und es stimmt nur dann, wenn es mit der Heiligen Schrift übereinstimmt. Gefühle spielen da gar keine Rolle. Gefühle haben manche. Es muss stimmen. Und es stimmt nur dann, wenn es mit Gott und mit dem Worte Gottes übereinstimmt. Auch da haben wir uns die Mühe gemacht, ganz reell und mit aller Wahrhaftigkeit, die Gott einem Menschen ins Herz hineinlegen kann, haben wir geprüft und geforscht in der Schrift, ob es sich also verhalte. Und wir haben durch die Gnade Gottes festgestellt, dass es sich so verhält, dass der Weg Gottes mit Wahrhaftigkeit verkündigt wurde und dass das Evangelium das wahre Evangelium Jesu Christi ist. Ihr wisst, Paulus schreibt ja auch an die Korinther im 2. Korinther Kapitel 11 von den Menschen, die ein anderes Evangelium verkündigen, einen anderen Christus verkündigen und einen anderen Geist empfangen haben. Diese drei Dinge werden dort aufgezählt. Und ihr wisst es ja auch, was man aus Christus macht. Er ist nicht mehr der, als den in Paulus und all die anderen sahen. Man macht aus ihm irgendeine zweite Person. Nein, er ist Gott geoffenbart in Menschengestalt. Er ist der Herr, er ist König der Könige, als Sohn Gottes im Fleische offenbar geworden, im Geiste mit Macht erwiesen, hat den Tod überwunden und hat uns zu Söhnen und Töchtern Gottes gemacht. Es kommt wirklich darauf an, dass dasselbe Evangelium, derselbe Jesus Christus von Nazareth gepredigt wird. Und das kann nur da geschehen, wo derselbe Heilige Geist es offenbart. Gott spricht immer eine Sprache. Er wird sich nie widersprechen. Es wird immer genau übereinstimmen. In dem, was uns vorgelesen wurde, ist uns schon manches gesagt worden. Ich habe kein besonderes Thema für dieses Wochenende, aber die Heilige Schrift ist voll von Kostbarkeiten Gottes. Oh, dass wir jedes Wort essen, dass wir es in uns aufnehmen, dankbar sind, dass es so frisch vom Thron geoffenbart wird, dass es kein toter Buchstabe ist, der gedeutet wird, sondern lebendig von Gott geoffenbartes Wort. Ich möchte den 17. Vers lesen, von Vers 18 wurde gelesen. Ich möchte Vers 17 noch dazu nehmen. Hier steht's: Christus hat mich ja nicht ausgesandt, um zu taufen, sondern um die Heilsbotschaft zu verkündigen, und zwar nicht mit hoher Redeweisheit, damit das Kreuz Christi nicht entleert werde. Es gibt eine ganze Glaubensgemeinschaft, die völlig und total leugnet, dass Christus gekreuzigt wurde. Jawohl, eine sehr große sogar. Sie leugnen, dass er je am Kreuze hing. Sie sprechen von einem Pfahl und haben dann ihre eigene Deutung dazugegeben. Wenn hier vom Kreuz geschrieben steht, dann glauben wir es so, wie es geschrieben steht. Ich habe es schon des Öfteren in Evangelisationen betont. Ich bin dem Herrn dankbar, dass er nicht mit den Händen gefaltet gestorben ist, sondern seine Arme ausgebreitet und einer verlorenen Welt sagen wollte: Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben für eure Seelen. Schon dazu war es notwendig, dass seine Arme der Welt ausgebreitet entgegengestreckt werden. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich bin Gott sehr dankbar, dass mein Herr so gestorben ist. Er heißt mich willkommen. Er heißt dich willkommen. Er will dir sagen, so komme zu mir. Schaue mich so, denn so habe ich dich erlöst, als ich am Kreuze hing. Wir predigen nicht nur Christus. Wir predigen Christus, den Gekreuzigten. Und das bekommt eine echte Bedeutung, wenn wir ihn tatsächlich zwischen Himmel und Erde dort am Kreuz hängen sehen und hören zu, wie er dem ersten Menschen, der ihn anrief und sprach, Herr, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und was spricht unser Herr? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Amen. Wenn der Liederdichter singt, wer Jesum am Kreuze im Glauben erblickt, wird heil zu derselbigen Stund, dann ist das wahr. Amen. Schau Jesus als den Gekreuzigten, als den, dessen Hände und Füße durchbohrt wurden, als den, der die ganze Welt willkommen heißt. Kommet her zu mir. Das wollte Paulus hier zum Ausdruck bringen, als er diesen Gedanken ausführte, wir predigen nicht nur Christus, sondern Christus als den Gekreuzigten, als den, der sein Leben für uns dahin gegeben hat. Liebe Brüder und Schwestern, werte Freunde, wir haben das, was die Belehrung betrifft, wirklich keinen Mangel gehabt. Im Gegenteil, es ist ja wie ein Regen über uns gekommen, manchmal in einer ganz gewaltigen Weise, dass Gott uns Belehrung über Belehrung schenkte, Offenbarung um Offenbarung, ein hineingeführt werden in die Geheimnisse Gottes, wie es nur der Geist Gottes zu tun vermag. Vielleicht hat Gott uns dieses Wort heute an den Anfang dieser Versammlungen gestellt, dass wir unseren Herrn neu als den Gekreuzigten sehen, neu als den Gekreuzigten erleben, in dem Bewusstsein, dass wir ja mitgekreuzigt worden sind, damit wir hinfort nicht mehr leben, sondern Christus in uns und durch uns leben kann. Denn das bedeutet ja die Kreuzigung, nicht nur Erlösung, sondern der von Gott erlöste Mensch ist ja mitgekreuzigt worden, mitbegraben worden und ist mit Christus zu einem neuen Leben auferstanden. Und so konnte Paulus sagen, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt noch lebe, das lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes. Gott möchte uns dieses schenken, dass es nicht nur bei der Betrachtung bleibt, sondern dass der Glaube aus der Predigt kommt und der Glaube uns mit Gott verbindet und wir unser ganz persönliches Erlebnis mit Gott machen können. Denn dazu ist die Predigt ja gedacht. Wenn Paulus hier ausführt in Vers 18, denn das Wort vom Kreuz ist für die, welche verloren gehen, eine Torheit, für die aber, welche gerettet werden, für uns ist es eine Gotteskraft. Amen. Das stimmt wirklich noch heute. Amen. Den verlorenen Menschen, die von der Rettung nichts wissen wollen, wisst ihr, was die machen? die hängen sich Kreuze an ihre Halsketten, Männer und Frauen. Man sieht's ja neuerdings in allen Ländern, das ist ja so populär geworden. Ja, die hängen sich hier so den Bimbam um und dann hängt hier ein Kreuz herunter, um irgendwie zu sagen, oder ja, wir sind Christen. Nein, so geht das nicht. Ein solches Kreuz sagt noch gar nichts aus. Hier ist das Kreuz von Golgatha. Amen. Und Christus, der Gekreuzigte, gemeint. Wie oft man das Kreuz äußerlich sieht, spielt gar keine Rolle. Es kommt darauf an, ob es innerlich ist. Ich habe es euch ja hier auch einmal schon erzählt, als ich im Flug neben einer älteren Nonne saß. Das passiert ja auch nicht immer. Ich fliege zwar sehr viel und habe schon mancherlei Leute getroffen, aber ehe das Flugzeug abhob, als man sagte, so, wir sind startbereit, dann hat sie sich einfach ganz schnell bekreuzigt und ich fragte sie dann, warum sie das getan hat. Ja, sagt sie, ich habe mich gesegnet. Und dann habe ich nur sagen können, ja, so weit bin ich noch nicht, dass ich mich segnen kann, aber Gott hat mich gesegnet. Ihr merkt, worum es geht. Die Leute meinen, jetzt haben sie sich gesegnet. Ja, ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sich selber segnen konnte. Mit irgendwelchen Zeichen kann kein Mensch sich selber segnen. Und wenn der Pfaffe meint, dass er segnen kann durch irgendwelche Zeichen, das stimmt auch nicht. Der Segen kommt allein von dem allmächtigen Gott. Alles andere führt an Gott vorbei. Gott sprach zu Abraham, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und aus Gnaden dürfen auch wir der geistliche Same Abrahams sein. Wir brauchen uns nicht selber zu segnen. Wir dürfen die Gesegneten des Herrn sein. Seid ihr nicht dankbar, dass Gott uns da die Augen geöffnet hat, dass wir einfach sehend wurden? Auch das haben wir schon gehört von dem Licht. Paulus sah das Licht. Als Saulus hat das helle Licht ihn zunächst geblendet. Er stürzte zu Boden, aber dann stand er auf und dann wurden ihm die Hände aufgelegt. Und dann ging das los. Dann kam göttliche Erleuchtung. Dann kam göttliche Offenbarung. Und der Herr sprach zu ihm. Ihr Lieben, so geht es uns manchmal auch. Wenn wir das geoffenbarte Wort verkündigen, das da leuchtet wie ein helles Licht an dunklem Ort, dann kann es passieren, dass es den einen und den anderen zunächst blendet, wenn er so direkt hineinschaut. Das Licht ist eigentlich nicht dazu gegeben, um in das Licht hineinzuschauen. Das Licht soll ein Licht auf unserem Wege sein. Es soll uns den Pfad erleuchten, den wir zu gehen haben. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Und ein Licht auf meinem Wege. Geht nicht gegen das Licht, wandelt im Licht, mit dem Licht, damit wir Kinder des Lichtes werden. Und das Wort sagt, wer im Licht wandelt, der stößt sich nicht. Und wenn wir im Lichte wandeln, haben wir Gemeinschaft untereinander. Göttliche Gemeinschaft. Und dann kennen wir niemanden mehr nach dem Fleische, sondern nach dem Geiste. Dann betrachten wir das, was Gott in uns und an uns aus Gnaden getan hat. In Vers 25 haben wir ja mitgelesen, denn die Torheit Gottes ist weiser, als die Menschen sind. Die Menschen haben sich weise gedünkt und sie dünken sich heute noch weise. Und manchmal, wenn ich so die Geschichte durchforste, frage ich mich, wer diese Weisen überhaupt zu Weisen erklärt hat, wer das fertiggebracht hat, ihnen diese Note der besonderen Weisheit zu geben. Denn wenn man ihre Weisheit betrachtet, im Licht Gottes betrachtet, dann war es nichts als bare Torheit. In den Augen Gottes ist nur der Weise, der von der göttlichen Weisheit profitiert. Und Christus ist uns von Gott zur Weisheit gemacht worden. Amen. Das möchte ich uns aus dem gleichen Kapitel vorlesen. 1. Korinther, 1. Kapitel, und zwar Vers 30. Ihm habt ihr es also zu verdanken, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns von Gott her zur Weisheit gemacht worden ist, wie auch zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung, damit das Schriftwort seine Geltung behalte. Wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn.
Amen.
Ich kann keine Weisheit dulden, die sich der Weisheit Gottes entgegenstellt. Und alles, was Gottes Wort in Frage stellt, kann mich zum Gesprächspartner nicht haben. Ich muss Gott Recht geben und keinem Menschen. Gott behält Recht in allen Dingen. Manchmal macht man sich vor den Weisen dieser Welt tatsächlich lächerlich. Und sie sind erhaben und denken bei sich selber, ja, hoffentlich gibt's nicht zu viele von diesen einfachen Menschen, wenn das Wort genügt. Meistenteils geben sie uns da noch einen anderen Begriff. Nicht nur einfach, sondern sie bedauern uns, dass wir minder Bemittelte wären. Und Paulus schreibt ja, gibt es viele Weise unter euch, viele Gelehrte, viele einflussreiche Persönlichkeiten? Nein, was vor der Welt töricht war, hat Gott erwählt, um die Weisen zu beschämen. So hat es Gott damals gemacht und so tut er es heute. Gott ändert sich nicht. Zu ihm kann niemand kommen und ihn lehren. Zu ihm können nur Menschen kommen, die bereit sind, von ihm Belehrung anzunehmen. Was heißt das Wort Jünger? Es heißt Schüler. Zu den Füßen des Herrn zu sitzen, bereit zu sein, Belehrung anzunehmen. Sie werden alle von Gott gelehrt sein. Nicht einer wird den anderen belehren müssen. Wenn wir darüber nachdenken, ich glaube, es wurde mir hier gesagt, dass sogar auf einem freikirchlichen Seminar in der Bundesrepublik Deutschland drei Lehrer oder Professoren leugnen, dass Christus jungfräulich geboren worden sei. Und das ist wirklich mehr, als überhaupt je erlaubt sein dürfte. Für uns ist die Zeugung durch den Geist um die jungfräuliche Geburt das A und O, der Ausgangspunkt der göttlichen Offenbarung in Menschengestalt.
Amen.
Und wer das antastet, der tastet uns die Erlösung, der tastet mir Gott selber an. Denn das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns.
Amen.
Und der Heilige Geist überschattete Maria. Und das von ihr geboren werden sollte, würde Sohn des Höchsten genannt werden. So gilt das noch heute. Und wenn dann sogar auf einem freikirchlichen Seminar, das muss man sich mal vorstellen, das schon geleugnet wird. Ich möchte diesen Leuten eigentlich einmal wirklich begegnen. Im Handumdrehen würde ich ihnen sagen, dass sie ihren Beruf total verfehlt haben. Es gibt schon genügend Unglauben in der Welt. Der braucht nicht noch vom Podium um das Volk getragen zu werden. Was wir heute brauchen, Gott schenke es uns noch einmal, ist wirklich eine von Gott gesandte Erweckung, die diesem Unglaubentum und denen, die nicht im Glauben reden können, der Mund gestopft werde, damit Gott zu Wort kommt und gesagt wird, was von Gott aus zu sagen ist, dass Gott zu seinem Recht unter seinem Volke kommt. Da kann mich der Eifer des Herrn doch verzehren. Wenn Menschen irgendwo im Kohlenpott unten sitzen und da manches getrunken und dann etwas sagen, dann ist das ja nicht das Allerschlimmste. Aber wenn das bis nach oben geht und der Unglaube von oben verbreitet wird, ja, wo sind wir denn im Lande der Reformation angekommen? Die Heilige Schrift spricht von diesem großen Abfall, der kommen würde. Und die Menschen würden sich Lehrer aufhäufen, die das sagen, wonach ihnen die Ohren jücken. Gott sei Dank, dass es noch Lehrer gibt, die die göttliche Lehre bewahrt haben und die das Volk Gottes vom Throne aus unterweisen. Und ich bitte Gott, dass er es in Kürze macht, dass diese Grundwahrheiten der Heiligen Schrift nicht nur auf den Leuchter gestellt werden, sondern ich wünsche, dass Gott sich dazu bekennt, dass er es bezeugt, dass es so ist. Mir braucht Gott sein Wort nicht zu bestätigen. Ich glaube es ohnehin von Herzen. Aber denen, die nicht glauben können, wäre das eine hilfreiche Unterstützung, wenn sie sehen würden, dass Gott mit uns ist und dass wir nicht nur eine Lehre haben, sondern die Lehre Gottes. Es heißt vom Apostel Paulus, und sie verwunderten sich über die Lehre des Herrn. Nicht über die Lehre des Apostels, sondern über die Lehre des Herrn, über die Lehre Gottes. Es ist das Evangelium Gottes, auch so steht es in der Bibel. Wir haben den Begriff Evangelium Gottes, den Begriff Evangelium Jesu Christi. Dann sagt auch Paulus nach meinem Evangelium. Er war ja ein Teil des Evangeliums geworden. Er hat ja nicht nur gepredigt, er hat es erlebt. Die Weisen und Klugen gehen daran vorbei. Ihnen ist Christus von Anfang bis zu Ende eine Torheit. Schaut sie euch alle an. Er wurde zum Stein des Anstoßes, zum Felsen des Ärgernisses. Er wurde nach hier und nach da geworfen. Und alle Bauleute haben ihn tatsächlich verworfen und haben somit gar keinen Eckstein. Dann steht das Wort geschrieben, wo der Herr das Haus nicht baut, da bauen die Leute umsonst. Warum? Wenn der Platzregen kommt und die Winde wehen, dann fällt das Haus um, weil es auf Sand gebaut ist. Christus ist für uns der Felsen des Heils. Er ist der Eckstein, er ist der Schlussstein, er ist der Erste und er ist der Letzte. Hier schreibt Paulus, damit sich kein Mensch vor Gott rühmen kann. Wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Ist uns göttliche Weisheit zuteil geworden, wie geschah es? Christus ist uns zur Weisheit gemacht worden. Ist uns göttliche Gerechtigkeit zuteil geworden, wie geschah es? Er ist uns zur Gerechtigkeit von Gott gemacht worden. Worüber willst du dich jetzt noch rühmen? Wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Und dann zur Heiligung, wenn es dir geschenkt wurde, vom Worte Gottes durchdrungen und geheiligt zu werden in der Wahrheit. Wer hat es dann in dir getan? Christus hat es in dir bewirkt, denn er ist uns von Gott gemacht worden. Zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Es fehlt überhaupt nichts. Alles ist uns in Christus aus Gnaden geschenkt worden. Ich lese den 31. Vers gern noch einmal. Damit das Schriftwort seine Geltung behalte. Wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Mehr bleibt uns heute nicht übrig, als Gott für das zu danken, was uns durch Jesus Christus, durch das Kreuz, durch das Leiden und Sterben zuteil geworden ist. Er hat unseren Platz eingenommen, und das sollte einem jeden von uns durch Mark und Bein gehen, in dem Bewusstsein, das wäre dein und mein Ende gewesen. Du und ich, wir hätten ausgerufen, wenn keine Erlösung gekommen wäre: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das noch in der Stunde des Todes. Und was dann? Was dann? Dann wären wir als von Gott Getrennte, von Gott Verlassene, hätten wir diese Erde verlassen. Nun aber hat er unseren Platz eingenommen, ist in völlig menschliches Wesen eingegangen, hat wie die Kinder am Fleisch und Blut Anteil bekommen, um so sterben zu können. Denn in der Geistleiblichkeit konnte er nicht sterben. So musste er als das Wort der handelnde Teil Gottes, er musste Fleisch werden, um sterben zu können, damit wir in die Unsterblichkeit zurückversetzt würden. Das ist Erlösung. Das ist Gnade. Das ist Heil. Nicht irgendeine fromme Handlung oder einige fromme Handlungen, sondern ein göttliches Handeln in Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha. Das genügt jedem, der selig werden möchte. Und wer diese göttliche Handlung erlebt hat, der kann auf jede andere sakrale Handlung verzichten. Eine göttliche Handlung genügt, nämlich das, was durch Golgatha geschah. Und wer das erlebt hat, lässt sich von Menschen nicht mehr behandeln. Den hat Gott behandelt. Und dann ist die Sache schon in Ordnung. Alle, die noch von Menschen behandelt werden, sind noch nicht zu dem großen Arzt gekommen, um von ihm, dem Chefarzt, behandelt zu werden. Wie glücklich dürfen wir uns schätzen und wie sehnt sich unser Herz danach, dass alle, die unter den Schall des Wortes Gottes kommen, von ihren eigenen Handlungen und Werken absehen und von allen frommen Handlungen und einfach erkennen: Gott hat gehandelt. Gott hat gewirkt. Gott hat mit sich selber versöhnt. Sprach in Israel mit einem sehr netten Ehepaar aus der Schweiz. Und ich muss ehrlich gestehen, ich legte in meiner üblichen Art und Weise los, in der Annahme, dass die Schweizer alle reformiert sind. Und plötzlich sagt die Dame, nachdem ich schon so einiges gesagt hatte, inklusive Vatikan und so weiter, da sagt die plötzlich, wir sind auch römisch. Katholisch. Und ihr könnt euch ja vorstellen, erst fiel denen das Herz ein bisschen runter, aber jetzt fiel es mir runter. Und ich habe gesagt, ja, entschuldigen möchte ich mich eigentlich nicht, denn das, was ich sagte, stimmt. Und habe den Leuten dann tatsächlich mit Gottes Hilfe alles noch erklären können. Aber die haben mir gesagt, Herr Frank, das sind nicht seligmachende Dinge, sondern die helfen uns nur. Die sind uns nur behilflich zur Seligkeit. Ich musste sagen, sie halten zurück. Sie lenken ab. Es gibt nichts, das helfen könnte. Unsere Hilfe kommt von dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Wie die Menschen, der einen Arm zu seiner Hilfe macht. Er wird zu Schanden werden. Gott ist unsere Hilfe. Und wem er hilft, dem ist geholfen. Dem einen Juden da müsste auch noch geholfen werden, der mich da so kurz abfertigte in Engedi, in dieser schönen Schlucht, wo damals David war, und dem Saul den Mantelzipfel abschnitt, der schöne Höhle, eins der schönsten Gegenden am Toten Meer. Der Mann, der die Erklärungen gab, sagte, ja, hier sind 70 Millionen Jahre und hier sind 90 Millionen. Und dann habe ich natürlich gesagt, ob er nicht auch daran dächte, dass es einmal eine Sintflut gab und ob nicht einiges von der Zeit herrühren könnte. Und stellt euch vor, dieser Jude sagte zu mir, wir halten uns an die wissenschaftlichen Beweise. Das Märchen von einem Noah und einer Sündflut brauchen wir nicht. Dieses Wort Märchen, das ging mir so durch Mark und Bein. Ich dachte mir, ein Jude, der jeden Sabbat aber so richtig beginnt, wie es sich gehört, richtig Shabbat Shalom, und der genau weiß, das Geschirr ist für die Speisen, das Geschirr für jenes. Und alles so andächtig und so weiter macht. Und plötzlich hört man, dass er dem, was die Bibel berichtet, dem sagt er, es sei ein Märchen. Es gibt nur wenig Gläubige, wahrhaft Gläubige, unter den Juden wie unter den Nationen. Und es sei denn, dass Gott Gnade schenkt. Sonst haben die Leute alle frommen Formen, die es nur geben kann. Und sie meinen, damit dienen sie Gott. Und sie tun nur, was irgendwo im Talmud geschrieben steht oder sonst etwas. Nein, wir können dem Herrn nicht genug danken, dass er unsere Augen geöffnet, unsere Herzen aufgetan. Und ich bitte wirklich alle, besonders diejenigen, die neu hinzukommen, bitte meint nicht, dass wir über andere urteilen oder gar auf sie herabschauen. Das tun wir nicht. Im Gegenteil, es ist uns doch ein Schmerz, wenn andere nicht glauben können. Was sagt Paulus in Römer Kapitel 9? Wenn ich meine Brüder nach dem Fleisch retten könnte, so wäre ich bereit, durch einen Fluch aus der Gemeinschaft mit Christus gestoßen zu werden. So tief war die Sehnsucht in seiner Seele, dass doch seinen Brüdern die Augen geöffnet werden. Wir urteilen hier nicht. Ich weiß nicht, was ich täte. Ich glaube, alles, was Gott von mir fordern würde, wenn ich dadurch der Menschheit ein Segen werden könnte. Aber dann muss ich antworten, alles, was Gott hat tun können, um der Menschheit seinen ewigen Segen zu geben, das hat er getan. Das braucht er nicht mehr zu tun. Das erinnert mich an einen ganz geliebten Bruder, dessen Frau mal heimging und sie hatte einen schweren Heimgang ganz in der Nähe, in einem der umliegenden Länder. Und dann schrieb er im Rundbrief, dass sie so viel leiden musste zur Versöhnung der Menschheit. Und ich habe da nur den Kopf geschüttelt, wusste nicht, wie ich es einordnen sollte. Nein, Seele, du hast nichts zu tun, als die Gnade zu erfassen und dich retten und heiligen zu lassen. Glaube es, und du wirst selig werden. Nicht dein und mein tun. Der Mensch ist ja bereit, alles zu tun. Nur nicht das anzunehmen, was Gott getan hat. Es scheint zu einfach zu sein. Wohl dem Menschen, der die Einfachheit Gottes, die aber andererseits so gewaltig ist, respektiert und auch annimmt und sich nicht an ihm stößt, nicht an ihm ärgert. Denn das sagte unser Herr, selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Es sind so viele, die sich an ihm ärgern. Und selig ist, wer sich nicht an ihm ärgert. Selig ist, wer nicht über ihn strauchelt und stolpert, sondern sich an ihm aufrichtet und ihn als den Eckstein anerkennt, auf dem der ganze Bau fest zusammengefügt steht. Das ist der Sinn der Offenbarung Jesu Christi, unseres Herrn. Nicht irgendeinen Grund legen, sondern wie Paulus gesagt hat, niemand kann einen anderen Grund legen, als den, der gelegt wurde. Und dieser Grund ist Jesus Christus, unser Herr. Aber nicht ein Jesus, wie ihn die Menschen da im Arm der Maria herumtragen, den man wirklich von hier nach da tragen muss und ihn hier oder da aufhängt, sondern einen Jesus, der zwar in Schwachheit gekreuzigt, aber in Macht und Stärke am dritten Tage von den Toten auferstanden ist. Nicht ein Jesus als Baby irgendwo im Arm, sondern als den, der auferstanden ist, der gesagt hat, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Solange sie ihren Jesus, das habe ich hier auch gesagt, wie die eine Dame von und zu so und so mir sagte, ja, ich habe meinen Jesus verkauft. Vergesse ich im Leben nicht. In Bad Tölz, im Gespräch, ja, ich habe meinen Jesus verkauft. Und ihr könnt euch ja vorstellen, was das im Moment in mir ausgelöst hat. Ich fragte, ja, wie meinen Sie das? Ja, sagte, ich habe diesen Jesus, der war so und so groß und so weiter, den habe ich der und der Kirche da und da verkauft. Ich wollte zwar 20.000 haben, die Kirche hat mir aber nur 10.000 gegeben. Hat sie noch darüber geklagt, dass ihr Jesus zu billig verkauft worden ist. Was soll ein Mensch mal begreifen? Da könnte in einem sonst was aufkommen, ob ihr das glaubt oder nicht. Die ganzen Volksmassen werden verdummt in die Ewigkeit hinübergeführt. Und da soll kein Hund bellen, da soll keiner den Mund auftun und keiner soll sagen, stopp, so geht es nicht. Einmal muss doch was gesagt werden. Habt ihr das verstanden? Doch einmal muss was gesagt werden. Und sagen kann es nur der, dem es von Gott gegeben worden ist. Sonst hätten wir nämlich wirklich Angst. Aber wir brauchen keine Angst zu haben. Der Herr hat die Welt überwunden. Wir haben nicht einen von Menschen gemachten Jesus. Wir haben den Christus Gottes. Ihn, der uns zur Erlösung, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung, zur Weisheit, ja, der uns alles in allem aus Gnaden geworden ist. Nicht einen Jesus, den wir formen, einen Jesus, der uns formt und uns in sein Bild umgestaltet. Denn so steht's geschrieben, wenn wir ihn sehen werden, dann werden wir ihm gleich sein, denn wir werden sehen, wie er ist. Amen. Werden wir etwa da irgendwie so in dieser Größe sein? Nein, in der Blüte unserer Jugend werden wir dort sein. Nicht ein gemachtes Evangelium, nicht ein gemachter Jesus. Göttliches Evangelium göttliche Rettung in Jesus Christus, unserem Herrn. Und alle, die gerettet werden möchten, müssen Jesus am Kreuze erblicken. Eine Rettung am Kreuze vorbei gibt es nicht. Deshalb ist der Glaube an Jesus Christus zugleich Glaube an den lebendigen, wahrhaftigen Gott, der sich uns als Retter auf Erden offenbart hat. Die Moslems sagen uns ja, ihr glaubt da an einen zweiten Gott. Wir glauben nicht an einen zweiten Gott. Wir glauben an den einen einzigen lebendigen Gott. Wir glauben, dass Gott sich der Menschheit geoffenbart hat, dass das Wort Fleisch wurde. Oh, wir haben ein herrliches Evangelium, eine göttliche Botschaft. Und wir möchten, dass diese biblischen Grundwahrheiten noch einmal allem Volke widerfahren würden zu einem Zeugnis, ob sie glauben oder nicht. Sie mögen wissen, dass eine prophetisch evangelistische und lehrmäßige Botschaft unter ihnen gewesen ist. Wir glauben, dass wir aus demselben Geiste reden, der in den Propheten war, in den Aposteln war, aus dem einen Heiligen Geist Gottes, der noch heute das Wort lebendig macht und offenbart, der noch heute von der Sünde überführt und noch heute Jesus verherrlicht. Noch heute zeigt, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ihr Lieben, dieses Wort, das heute Abend hier gelesen wurde, genügt uns, um selig zu werden. Keiner von uns hat auch nur noch eine Predigt nötig, um selig zu werden. Wer heute nicht glauben kann und sein Herz verhärtet, der braucht auf bessere Zeiten nicht zu warten. Heute, so ihr seine Stimme höret, verstocket eure Herzen nicht. Heute hat der Herr in Einfachheit und dennoch durch sein Allmachtswort zu uns gesprochen. Und es ist in keinem anderen Heil und ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem sie selig werden können, als der Name Jesus. Jesus ist mein Glück allein. Jesus soll mein Alles sein. Halleluja! Für die einen eine Torheit, die einen sagen, ach, dieser Zimmermannssohn und dieser, ihr wisst ja, was im Volksmund alles gesagt wird. Für uns, und das betone ich von Herzen gern, ist Jesus von Nazareth, Immanuel, Gott mit uns. Halleluja! Er ist nicht das, was die Menschen aus ihm machen. Er ist das, was Gott durch ihn und aus ihm gemacht hat. Unser Retter, Heiler, in ihm allein können wir selig werden. Was bedeutet Jesus Christus dir? Was tust du mit ihm? Mit ihm als dem Gekreuzigten. Lasst mich auch den Gedanken noch einmal aussprechen. Eine Seligmachung am Kreuz von Golgatha vorbei gibt es nicht. Der Weg Gottes zur Menschheit geht über Golgatha und der Weg der Menschheit zu Gott geht über Golgatha. Gott war in Christo. Gott war nicht in Jerusalem, Gott war nicht in Bethlehem, Gott war nicht hier oder dort, Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selber durch den Tod am Kreuz. Das ist göttliches Evangelium. Nehmt es an. Es ist eine Gotteskraft, eine seligmachende, göttliche Heilsbotschaft, die wir der Menschheit verkündigen können. Ihm, dem lebendigen Gott, wollen wir heute danken, dass er sich uns in Christus offenbart hat. Den einen verborgen, den anderen kundgetan. Den einen zu einem Anstoß, zu einem Ärgernis. Den anderen zum Heil und zum Segen und zur Seligkeit. Was ist er dir geworden, falls er es noch nicht geworden ist? Möchte er es heute Abend werden? Du kannst den Herrn heute ganz persönlich erleben. Und ich rate es jedem, wenn wir ins Gebet gehen, öffnet euren Mund. Ruft den Namen des Herrn an. Denn so steht's geschrieben. Wer den Namen des Herrn anruft, soll selig werden, wird gerettet werden. Wenn du ihn nicht anrufst, kannst du nicht gerettet werden. Du musst mit deinen Lippen bekennen, was du mit deinem Herzen glaubst. Du musst bezeugen mit deinem Munde, mit Worten, bezeugen, was Gott in dir getan hat. Es muss der Mund übergehen, von dem das Herz erfüllt wurde. Es gibt keine stille Bekehrung. Es gibt eine Bekehrung, wo Menschen ihre Sünde erkennen, ihren verlorenen Zustand erkennen und sich schon über der Hölle schweben sehen. Und dann rufen, Herr, ich bin verloren, rette mich, sei mir gnädig, o Gott. Und dann kommt die Rettung und das Heil. Wenn irgendein Mensch, der nicht in Not geraten ist, um Rettung rufen würde, dann schüttelten alle den Kopf. Aber wenn mal jemand da irgendwo in Not gerät, sei es auf dem Meer, Motorboot setzt aus, es geht nicht mehr, dort kommt jetzt die Schleuse und man startet den Motor und da kommt nichts und man ruft Rettung und Hilfe, Rettung und Hilfe. Unser Motor funktioniert überhaupt nicht mehr und wir alle driften auf diesen Punkt zu und rufen, Herr, rette uns im letzten Augenblick. Erst wenn er den Motor wieder anlässt, dann können wir gegen den Strom schwimmen oder auch fahren. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde, dass alle zur Buße kommen, dass alle Enden der Erde gerettet werden sollen. Denn das Heil Gottes sollte bis an die Enden der Erde reichen. Und dazu gehören auch wir heute Abend. Alle, die diese Botschaft zum ersten Mal gehört haben, nehmt sie an. Wer sie schon früher gehört hatte, nehmt sie auch an. Gemeinsam wollen wir zum Herrn kommen und ihn um Gnade, um Vergebung, um Segen und um Heil bitten und gleichzeitig anschließend dafür danken, dass er uns durch Golgatha erlöst hat, dass er sein heiliges, göttliches Blut vergossen hat für uns, damit wir gerettet und erlöst würden. Und dass dieses göttliche Leben, das in dem göttlichen Blute war, auf die Gemeinde zurückgekommen ist. Gottes Leben, jetzt in der bluterkauften Schar. Gott in Christus, Christus in der Gemeinde. Die völlige göttliche Einheit, um die es in diesen letzten Tagen geht. Und wir möchten eins sein in Gott, in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und anbeten. Vielleicht singen wir den Chorus, so wie ich bin. So muss es sein.
So muss es sein, nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein, o Gottes Lamm, ich komm, ich komm.
Lasst uns die Hände ein wenig heben und noch einmal singen.
So wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich, denn rein, o Gottes Lamm, ich komm, ich komm.
Während wir die Häupter neigen, unsere Herzen vor Gott öffnen und uns vor ihm prüfen, möchte ich fragen, was ist dir ganz persönlich Christus geworden? Was bedeutet er dir? Ist es noch eine Torheit? Kannst du ihn noch nicht einordnen? Weißt du noch nicht, was du mit ihm anfangen sollst? Dann ist dieses die Stunde, der Augenblick, der Tag des Heils, der Tag der Gnade. Heute soll dir Heil widerfahren. Heute will der Herr sich dir offenbaren. Er steht als der Gekreuzigte vor uns, der seine Hände ausgebreitet, deine ganze Welt umarmen möchte. Denn die überwundene Hölle lag hinter ihm. Die erlöste Welt lag vor ihm. Auch du bist erlöst worden. Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selber. Nimm es jetzt an. Besonders alle Jugendlichen, alle, die ihren gläubigen Häusern groß geworden seid und nie ein persönliches Erlebnis mit dem Herrn gemacht habt, oder alle neu hinzukommenen, Gott will sich dir offenbaren. Das Wort vom Kreuz soll dir zur Gotteskraft werden. Jesus will deine Rettung, deine Erlösung, deine Rechtfertigung, deine Heiligung, er will dir alles in allem sein. Nimm ihn an. Wer ihn hat, der hat das ewige Leben. Wer an den Sohn Gottes glaubt, kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom Tode ins Leben hinübergedrungen. Nehmt ihn jetzt an, glaubt von Herzen, möge es nicht mehr die Überlegung sein, sondern der Glaube. Die Überlegung macht uns Mühe, aber der Glaube hilft uns, den Herrn anzunehmen und das Erlösungswerk als für uns vollbracht anzuerkennen. Während alle Häupter geneigt und alle Augen geschlossen sind, möchte ich fragen, ob einige hier sind, die heute, jetzt ihr Leben dem Herrn weihen möchten. Dann hebt doch eben die Hand. Dankeschön, danke, danke, Danke. Oh, Gott segne. Ich weiß, Gott hat gesegnet. Ich weiß, Gott hat geredet. Ich weiß, Gott ist gegenwärtig. Er ist hier, um die Werke Satans zu zerstören, um das Werk Gottes aufzurichten. Er ist gegenwärtig. Gelobt sei sein heiliger Name. Halleluja. Wir singen noch einmal. So wie ich bin, so muss es sein.
Wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Mein Blut erspielt von Sünden rein. O Gottes Lamm, ich komm, ich komm.
Himmlischer Vater, von Herzen glauben wir, was dein Wort sagt und was wir beim Singen bezeugt haben. Wir glauben nicht nur an dich, wir glauben an dich, den für uns Gekreuzigten, der an unserer Stadt ans Kreuz genagelt, der hingerichtet, der gestorben ist, um uns vom Tode, von der Sünde, ja von der Macht der Hölle und des Satans frei zu kaufen. Herr, du hast es getan. Du hast den Tod besiegt, die Hölle überwunden, hast dem Satan, der alten Schlange, den Kopf zertreten, bist am dritten Tage von den Toten auferstanden, bist in deinen erschienen. Du lebst, und wir leben mit dir. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Herr, wir danken dir für das vollbrachte Erlösungswerk. Uns ist das Wort vom Kreuz eine Gotteskraft geworden. Wir haben uns nicht helfen können, aber du hast uns geholfen, denn das Wort vom Kreuz ist das Wort von der Erlösung, von der Vergebung, von der Gnade, vom Heil, von allem, was Gott uns geschenkt hat. Treuer Herr, habe innigen Dank, dass wir glauben können, wie die Schrift es sagt. Und ich bitte dich, Herr, mögen wir es alle auch so erleben. Treuer Gott, dass wir solch ein Erlebnis mit dir machen würden, dass dein Geist unserem Geiste Zeugnis geben könnte, dass wir Kinder Gottes geworden sind, dass wir vom Tode in das Leben hinübergegangen sind. Amen. Herr, ich gebiete, dass aller Zweifel, aller Unglaube jeden verlässt und dass sich alle vom Unglauben und vom Zweifel lösen und lossagen und sprechen: Herr Jesus Christus, ich glaube an dich, den am Kreuz für mich gestorbenen Retter. Halleluja! Preis sei Gott! Herr, was wir von Herzen glauben, das bezeugen wir mit unserem Munde. Und der Teufel musste weichen. Er ist gewichen. Am Kreuze hat er keinen Platz. Am Kreuz und durch das Kreuz und den Gekreuzigten wurde er besiegt. Und wer sich dazu bekennt, steht auf dem Siegesboden von Golgatha. Jesus ist Sieger und auch wir sind Sieger mit ihm, denn sein Sieg ist auch unser Sieg. Und der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Halleluja! Preis und Ehre deinem wunderbaren und heiligen Namen. Halleluja! Herr, ich weiß, wir werden Frucht in der Ewigkeit aus dieser Versammlung sehen. Halleluja! 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 Preis sei Gott!